ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
Kaiser, Könige und Päpste haben sich erbittert um diese antike griechische Statue gestritten, um den barberinischen Faun. Oder vielleicht sagt man sogar besser, um den Münchner Faun. Denn am Ende geht der Kampf zugunsten eines Bayern aus. Heute steht die über 2000 Jahre alte, überlebensgroße Figur eines betrunkenen Halbgottes in der Münchner Glyptothek. Ein Hingucker, nein, ein echter Hinstarrer für das begeisterte Publikum.
Im Winter 1819 überquert ein besonderer Schwertransport die Alpen über verschneite und vereiste Wege. Sechs Ochsen ziehen ein Fuhrwerk, das eine riesige Kiste geladen hat. Der Inhalt? Eine antike Skulptur.
Um es so mal so auszudrücken, es ist jetzt ein ganz einmaliges Werk. Das wirkt wie vom Himmel gefallen, wie er da so rumliegt.
Der Fuhrmann, der auf dem Kutschbock sitzt und das Gespann sicher von Italien nach München bringen soll, hat den Inhalt seiner kostbaren Fracht vermutlich nie gesehen. Den Anblick des alten, wilden Wesens kann man nur moralisch und sittlich gefestigten Personen zumuten. Denn die Skulptur arbeitet mit einem Effekt, der bis heute in Horrorschockern Emotionen ins Unkontrollierte steigert. Überraschung.
Es gelingt ihm immer wieder, uns zu überraschen. Egal wie vorbereitet man ist. Und ich glaube, das muss von Anfang an ein Element seiner Wirkung gewesen sein.
In den über 2000 Jahren ihrer Geschichte war die Marmorskulptur immer wieder ein begehrtes Beutestück. Mächtige Kaiser und Könige wollten sie unbedingt besitzen. Und so legte der sogenannte barberinische Faun eine weite Reise zurück. Von seinem Geburtsort irgendwo in Kleinasien über Rom bis nach München in die Glyptothek, das erste öffentliche Museum Münchens und Prestigeobjekt des bayerischen Königs Ludwig I.,
Wir kennen heute nur kleine Ausschnitte dieser Reise. Aber schon die zeigen, der Faun wechselte nicht einfach nur den Besitzer. Er wurde umkämpft, geraubt oder mit List und Tücke erobert. Ein paar Körperteile hat er im Laufe dieser abenteuerlichen Geschichte verloren. Das rechte Bein, den linken Arm, die Nasenspitze. Aber im Rest stecken immer noch genug Spannung und Sexappeal, um in die Köpfe der Besucherinnen und Besucher vorzudringen.
Einer der besten Kenner der Figur ist der ehemalige Direktor der Glyptothek, der Archäologe Raimund Wünsche. Der Star seiner Ausstellung ist so positioniert, dass man ihn schon von Weitem durch mehrere Raumfluchten hindurch sehen kann. So, dass man sich dem unerhörten Anblick langsam annähern kann.
Dargestellt ist ein Satyr, ein männliches Wesen mit leicht tierischen Zügen, das kann man ganz gut sehen. Er kommt aus dem Rücken heraus, so ein kleines Schwänzchen, das hier nach vorne geführt ist, das man auch sieht. Aber am besten erkennt man, dass es ein Satyr ist, wie er sich bewegt. So kann man in Griechenland nicht sitzen.
So würde man auch heute nicht sitzen. Normalerweise. Die Haltung ist die eines Volltrunkenen. Totaler Kontroll- und Schamverlust.
Die Pose kann man sich etwa so vorstellen. Vom Oktoberfest hat es einer nicht mehr ganz nach Hause geschafft, hat sich auf eine Parkbank fallen lassen und hängt dort nun etwas schief. Halb sitzend, halb liegend, mit leicht offenstehendem Mund. Die Beine fallen weit auseinander. Das eine Bein am Boden, mit dem anderen stützt er sich auf der Parkbank ab.
Ein wichtiger Unterschied zum typischen Oktoberfestbild? Der Mann in der Glyptothek ist komplett nackt. Nicht nur das Gesicht, sondern jeder Muskel im gut trainierten Körper erzählt vom Versuch, die Kontrolle über Körper und Geist wieder zu gewinnen oder nicht ganz aufzugeben.
Das Interessante ist, wie der Künstler hier fertigbringt, den nicht nur den Übergang vom Wachen zum Schlaf, sondern auch in der Liegehaltung das vorherige Dasein, was er gemacht hat, auszudrücken, die Bewegtheit. Er will also zeigen, das ist nicht irgendein Mensch, der schläft oder Eros, ein Liebesgott, sondern ist einer, der eigentlich gar nicht richtig schlafen kann, weil ihm tobt es noch immer im Kopf rum und sowas von seinen ganzen vorherigen Lustbarkeiten.
Die Lustbarkeiten. Dabei handelt es sich mutmaßlich um wilde Tänze, viel Wein und freie Liebe. Alles das gehört zur Sphäre und zum Machtbereich des griechischen Gottes Dionysos. Gott des Weines und der Ekstase, der Freude und der Fruchtbarkeit. Die Satyren gehörten zu seinem Gefolge. Bildlich zu erkennen an ihren Esels- oder Pferdeohren, Schwänzen und barbarischen Gesichtszügen mit breiten Stupsnasen, weit entfernt vom griechischen Schönheitsideal.
Die Trunkenheit der Satyren zeigt die göttliche Macht des Dionysos. So erklärten sich die Griechen das Phänomen des Alkoholrauschs. Die wesensverändernde Wirkung des Weins schrieben sie seinem göttlichen Einfluss zu.
Junge Satyren sind lebensfroh, lustig, geben im Grunde genommen auch ein Ideal wieder, dass man sagt, so kann man sich manchmal benehmen im gesetzten Rahmen. Und darum gab es auch Satyrfeste, wo der Herrscher sogar Wein ausgab umsonst, damit sich alle wohlfühlen. Der Wein befreit von den Sorgen des Alltags. Das ist hier gegeben.
Die Römer machten aus dem griechischen Dionysos den römischen Bacchus. Und seine Begleiter, die Satyren, vermischten sich mit dem Bild eines altitalischen Wald- und Naturwesens, dem Faun.
Und so taucht unsere Skulptur, die von heidnischen Feiern der Fruchtbarkeit und des Lebens erzählt, als barbarischer Faun in den Annalen der Kunsthistoriker auf. In den 20er Jahren des 17. Jahrhunderts, in der Zeit des Barock, in Rom. Das Christentum hat da die heidnischen Götter längst verdrängt. Über Rom herrschen die Päpste. Irgendwann zwischen 1624 und 28 kommt der Faun dort ans Licht. Er wird bei Bauarbeiten ausgegraben. Dass in Rom Zeugnisse der antiken Geschichte zum Vorschein kommen, ist nicht ungewöhnlich. Der Boden ist voll davon. Doch diese Statue erregt sofort öffentliches Aufsehen.
Da gibt es sogar Berichte, dass alle zusammenliefen, alle Künstler, um die zu sehen.
Praktisch sofort nach ihrer Auffindung kommt die Statue wieder unter Verschluss. Papst Urban VIII. Ist ein barocker Familienmensch. 12 Mitglieder seiner erweiterten Familie, die Barberini, macht er zu Kardinälen. Er schenkt den Faun seinem Neffen, Francesco Barberini. Und mehr noch. Er verfügt mit päpstlicher Autorität, dass die Statue auf ewig Eigentum der Familie Barberini bleiben muss. 250 Jahre lang schmückt der Faun den Palazzo Barberini in Rom, bis die Französische Revolution und Napoleons Armee die alte Ordnung in Europa und damit auch die Macht der alten römischen Clans hinwegfegen. 1799 steht der Faun zum Verkauf.
Und damit beginnt ein römisches Intrigenspiel, in dessen Verlauf der Faun mehrfach, teils unter Polizeischutz, quer durch Rom transportiert wird. Die Familie Barberini versucht, nachdem sie den Faun zunächst an den Bildhauer und Kunsthändler Vincenzo Pacetti verkauft hat, die Statue zurückzubekommen, denn ihr Preis ist in der Zwischenzeit immens gestiegen. Dazu lassen sie ihren politischen Einfluss spielen. 1810 bringt die römische Polizei den Faun zurück in den Palazzo Barberini. Jetzt wird vor Gericht weiter gestritten. Pacetti prozessiert gegen die Barberini und gegen seinen einstigen Partner, den Bankier Torloni. Die Barberini prozessieren gegen Pacetti und untereinander. Wem der Faun gehört, wird immer nebulöser.
Und in dem Augenblick war dann 1810 Ludwig I., der war damals noch Kronprinz, der sehr Antiken sammelte, dann seinem Agenten in Rom, Martin von Wagner, einem Bildhauer, sagt, er soll sich doch darum kümmern, ob man das nicht kaufen könnte. Und das ist dann schon fast eindrucksvoll, wie er das als Allerwichtigstes empfand in diese Figur.
Kronprinz Ludwig, Sohn des ersten bayerischen Königs Max I. Josef, ist ein zutiefst verunsicherter und zugleich schwärmerischer junger Mann. Er ist schwerhörig, stottert und ist frustriert, weil sein Vater ihm viel weniger politischen Einfluss zugesteht, als er sich das wünscht. Seine ganze Energie, und davon hatte er viel, steckte er in seine Sammelleidenschaft. Dazu bedient er sich seiner Agenten. Einer davon, ein bärbeißiger Bayer mit losem Mundwerk und großem Kunstsachverstand, Martin von Wagner. Ein Bildhauer, den Ludwig dafür bezahlt, dass er in Rom lebt und die Szene unablässig nach günstigen Kaufgelegenheiten abgrast. Er macht das gut, putzt Klinken in den römischen Adelshäusern, sammelt und streut Gerüchte und besticht Bedienstete, um an inoffizielle Informationen zu kommen. Ihn setzt Ludwig auf den Faun an.
Und dann zieht sie das hin und dann ununterbrochen, das fast in jedem Brief schreibt er, wie es mit dem Faun steht. 1813 glückte es dann. Dann wird der Faun gekauft für 8000 Skudi.
Ein enormer Preis. Martin von Wagner hatte ein Jahresgehalt von 600 Skudi. Doch mit dem Kauf des Fauns ist die Geschichte längst nicht abgeschlossen. Denn die päpstliche Regierung will den Faun nicht aus dem Land lassen. Um diese Hürde zu überwinden, setzt Ludwig auf die Hilfe eines weiteren Agenten oder einer Agentin. Es handelt sich um eine der mächtigsten Frauen Europas. Zu der hat Ludwig gute Beziehungen. Es ist nämlich seine Schwester, die österreichische Kaiserin Caroline Auguste.
1819 kommt mit dem Besuch des Kaiserpaars in Rom eine einzigartige Gelegenheit. Der Plan? Die österreichische Kaiserin soll dem greisen Papst Pius eine Bitte vortragen, die er nicht abschlagen kann.
Ihr Biograf stellte sich die Szene bei der Privataudienz etwa so vor.
»So bitte ich Eure Heiligkeit«,
antwortete Caroline,
»um die Herausgabe eines Gefangenen.«
»Eines Gefangenen?« frug verwundert Pius der Siebte und setzte hinzu, »Eure Majestät können sich für keinen Unwürdigen verwenden und haben mein Wort.« Und so kommt der Gefangene, der barbarinische Faun, frei. Kein Wunder, dass die Bayern sofort alles daran setzen, ihn so schnell wie möglich aus Rom wegzubringen. Notfalls auch mitten im Winter. Dabei wäre die Statue beinahe im Inn versunken. So eine schwere Last hatte die Brücke in Kufstein noch nie tragen müssen. Man fürchtet, dass sie einstürzen könnte und baut dem Faun eine starke Notbrücke über den reißenden Fluss. Am 6. Januar 1820 kommt der Faun dann glücklich in München an. Staunend wird der Emigrant aus dem warmen Süden im Rohbau der Glyptothek empfangen. Leo von Klenze, Ludwigs Baumeister, gibt sich gönnerhaft.
Klenze hat sich da ganz wunderbar gesagt, er wird jetzt bei der Kälte mit den Zähnen klappern, aber er ist am richtigen Platz. Und man meint, das müsste man mit goldenen Lettern ins Buch der Stadt eintragen.
Und der Faun lebt sich ein in seiner neuen Heimat. Erfüllt seine Rolle als Publikumsmagnet von europäischem Rang. Stolz ist man auf dieses einzigartige Kunstwerk. Auch deshalb, weil es sich hier um ein griechisches Original handelt. Nicht wie bei so vielen anderen antiken Skulpturen um die römische Kopie eines griechischen Originals.
Man setzt einiges daran, diese These immer wieder zu bestärken. Denn beweisen kann man es nicht. Der Herkunftsnachweis des Fauns ist lückenhaft. Denn als die Römer den Satyr bei einem ihrer Feldzüge in Kleinasien erbeuteten, haben sie damit auch alle Hinweise auf seinen ursprünglichen Kontext zerstört. Sie zweckentfremdeten das Werk wahrscheinlich als Brunnenfigur. Darauf weist eine pietätlose Bohrung im Felsen unter dem linken Arm hin.
Über die ursprüngliche Heimat des Fauns ist wenig bekannt. Nur das. Der Marmorblock, aus dem er gemeißelt wurde, stammt aus einem Steinbruch in Kleinasien. Die Oberfläche der Statue ist gut erhalten, wenig verwittert. Das weist darauf hin, dass der Faun kaum Zeit im Freien verbracht hat. Der Stil ist hellenistisch, genauer weist auf eine Entstehung im 3. bis 2. Jahrhundert vor Christus hin. Mehr lässt sich über die Herkunft nicht sagen. Oder gar über den Zweck der Statue. Oder doch?
Die amerikanische Kunsthistorikerin Jean Sorabella hat sich auf genau solche problematischen Fälle spezialisiert. Heimatlose Gesellen ohne Herkunftspapiere, gestrandet in internationalen Museen. Vom Faun ist sie sofort fasziniert. Seine Ausstrahlung ist eine verstörende Mischung aus Sinnlichkeit und Fremdartigkeit.
And one of the things that really
eines der Dinge, das einen wirklich beeindruckt, wenn man direkt neben ihm steht, das ist, wie groß er ist. Er ist so groß, so viel größer als man selbst. So wie er im Moment ausgestellt ist, ist der Kopf über deiner Kopfhöhe, obwohl der Faun sitzt. Er ist also viel größer als man selbst. Und ich habe den Eindruck, dass das in gewisser Weise diese sexuelle Ausstrahlung blockiert. Und stattdessen bekommt man das Gefühl, sich in der Nähe von etwas zutiefst Fremdem und Übermenschlichem zu befinden.
really superhuman, that is larger than life.
Jean Zorabella versucht zu rekonstruieren, wer ein solches Kunstwerk in Auftrag gegeben haben könnte und warum. In Frage kommt nur eine sehr wohlhabende, mächtige Person.
Man vergisst oft, dass es in der Antike keine Museen, so wie wir sie heute kennen, gab, auch keinen Kunst.